Ingrid Strobel, sag nie, du gehst den letzten Weg. Die Darstellung historischer Ereignisse und Abläufe ist nie unabhängig von den gesellschaftlichen Zuständen, Diskursen und Vorgaben, in denen sich die jeweiligen Dokumentatorinnen bewegen. Dazu kommen die persönlichen Erwartungen der Historiker bei der Forschung, unterschiedliche Berücksichtigung und Gewichtung von Quellen und deren Interpretation. Dies mögen banale Aussagen sein, deren Berücksichtigung jedoch bei der Neubetrachtung und Neuerforschung historischen Geschehens zu vollkommen anderen Ergebnissen führen kann, als die in Schul- und Sachbüchern oder im kollektiven Gedächtnis verankerten historischen Wahrheiten. Das heute vorgestellte Werk »Sag nie, du gehst den letzten Weg« im Untertitel »Frauen im bewaffneten Widerstand gegen Faschismus und deutsche Besatzung« ist vor diesem Hintergrund entstanden. Ingrid Strobel begann Mitte der 1980er Jahre mit ihren sich als langwierig herausstellenden Recherchen, die sie mit dem Ziel einer historischen Darstellung und Analyse der Beteiligung von Frauen am bewaffneten Widerstand gegen Faschismus und deutsche Besatzung führte. Dabei stieß sie auf große Probleme. Zum einen gab es damals kaum deutschsprachige Literatur zum Thema bewaffneter Widerstand. In der Bundesrepublik wurde der bewaffnete Widerstand aus einem einfachen Grund verschwiegen. Er richtete sich gegen Deutsche. Ingrid Strobel arbeitete deshalb viel mit englisch- und französischsprachigen Quellen, die oft aus dem Polnischen, Jiddischen, Hebräischen, Spanischen und Holländischen übersetzt worden waren. Zum anderen wurde den Frauen ausschließlich die Beteiligung am nicht-militanten Widerstand zugestanden, denn zu radikal hatten diese Frauen mit ihren weiblichen Rollenvorgaben gebrochen. Wir sollten uns an dieser Stelle bewusst machen, dass die Situation der Frauen in den 30er und 40er Jahren des letzten Jahrhunderts eine heute kaum mehr vorstellbare war. In vielen Ländern gab es kein Wahlrecht für Frauen, eine wirtschaftliche Unabhängigkeit und Absicherung war nicht gegeben, eine gleichberechtigte Teilnahme am gesellschaftlichen Leben war nicht möglich. Gleichzeitig wurde der bewaffnete Widerstand nach dem Ende des NS oft marginalisiert, da er kommunistisch gewesen war. Später im Kalten Krieg waren die aus der Illegalität aufgetauchten oft wieder Opfer erneuter Verfolgung. Ingrid Strobel hatte es deshalb schwer, Interviewpartnerinnen zu finden, die bereit waren, ihr zu vertrauen und über ihre Erfahrungen zu sprechen. Sie kann jedoch feststellen, obwohl ich trotz intensiver Recherchen sicher nur einen Bruchteil der tatsächlichen Beteiligung von Frauen am bewaffneten militärischen Widerstand gegen den Faschismus und die deutsche Besatzung erfassen konnte, ergibt sich ein beeindruckendes Bild. Von Madrid bis Bialystok, von Belgrad bis Amsterdam kämpften Frauen mit der Waffe in der Hand gegen die faschistischen Invasoren. Das Buch ist in zwei große Abschnitte, den Widerstand in Westeuropa und in Osteuropa, unterteilt. Innerhalb dieser Blöcke sind die Beschreibungen des Kampfes nach Ländern aufgegliedert. Die Darstellungen des bewaffneten Widerstandes beginnen in Spanien, wo im Juli 1936 die faschistischen Militärs gegen die Volksfrontregierung der Spanischen Republik putschten. Der Widerstand begann unmittelbar. Freiwillige aus allen sozialen Schichten gingen an die Front. Durch den faschistischen Putsch wurden nicht nur die politischen, sondern auch die gesellschaftlichen Verhältnisse grundlegend erschüttert. Hier wurden Beobachterinnen besonders davon überrascht, wie Frauen aus dem im katholischen Spanien besonders strikten Rollenverhalten ausbrachen. Fähigkeiten, die ihnen jahrhundertelang systematisch abgesprochen worden waren, wurden ihnen nun plötzlich zugetraut. Sie konnten und mussten die Arbeitsplätze der Männer einnehmen und organisierten das gesellschaftliche Leben. Sie bildeten Komitees, richteten Lazarette ein, organisierten die Verteilung von Lebensmitteln und Munition und die Verteidigung von Häusern, Straßen und Vierteln. Und viele Frauen meldeten sich als Freiwillige für die Front und kämpften als Milizianas. Diese Phase dauerte jedoch nicht lange. Bereits im Juli 1937, also ein Jahr später, war die Armee umstrukturiert. Frauen wurde der Frontdienst verboten, die selbstorganisierten Kollektive aufgelöst. Ingrid Strobel beschreibt ausführlich die verschiedenen politischen Gruppen und Parteien sowie die sich verändernden Situationen und stellt anschließend einzelne Kämpferinnen vor. Die meisten von ihnen saßen unter der Franco-Diktatur lange Jahre im Gefängnis. Viele hatten bis zu ihren Interviews mit Ingrid Strobel nicht mehr über ihre Erfahrungen gesprochen. Zum einen, um sich selbst zu schützen, zum anderen, weil sich niemand dafür zu interessieren schien. Anders als ihre männlichen Genossen sprachen sie jedoch auch nicht so freizügig, sondern neigten zur Bagatellisierung mit Aussagen wie »Das war doch ganz normal oder selbstverständlich«. Das nächste große Kapitel beschäftigt sich mit den Tito-Partisaninnen. Hier hatte das jugoslawische Kabinett einen Pakt mit dem faschistischen Deutschland und Italien abgeschlossen. Die Mehrheit der Bevölkerung protestierte sofort mit militanten Demonstrationen. Nachdem das Land in Besatzungszonen unter Deutschland, Italien, Bulgarien und Ungarn aufgeteilt worden war, gründete die Kommunistische Partei ein militärisches Komitee, welches zum Aufstand rief, in dessen Zuge 40 Städte und mehrere hundert Dörfer zu befreiten Gebieten erklärt wurden und in denen die Partisaneneinheiten aufgebaut werden konnten. In Titos Befreiungsarmee kämpften mehr als 100.000 Frauen. Die gleichzeitig gegründete antifaschistische Frauenfront zählte zu Ende des Krieges mehr als 2 Millionen aktive Mitglieder. Nach dem Krieg begann jedoch in Kärnten sofort der Kampf gegen den Kommunismus. Der Widerstand der Slowenen in Kärnten wurde systematisch verschwiegen, die Partisaninnen diffamiert. Nach Spanien und Jugoslawien wird die Geschichte des bewaffneten Widerstandes in den Niederlanden und Frankreich beschrieben. Hier konnten die Kämpferinnen und Kämpfer, wenn auch in unterschiedlichem Maße, mit Sympathie und Unterstützung durch die Bevölkerung rechnen. Im zweiten Teil des Buches, der den Widerstand in Osteuropa beschreibt, war die Situation eine andere. Der bewaffnete Widerstand gegen die faschistische Besatzung und die hier stattfindende systematische Vernichtung der Jüdinnen und Juden konnte hier nur ungleich schwerer organisiert und geführt werden. In einer langen Einleitung weist Ingrid Strobel nach, dass es sich bei der noch heute vorherrschenden Annahme, die Juden hätten sich nicht gegen ihre Vernichtung gewehrt, um einen Mythos handelt, der systematisch erzeugt wurde und bald als geschichtliche Wahrheit galt. Zwar ist weitestgehend bekannt, dass es im Warschauer Ghetto einen Aufstand gab, auf Bildern werden jedoch nur mehr Opfer gezeigt. Durch die Eröffnung eines neuen Museums in Warschau anlässlich des 60. Jahrestages des Aufstandes ändert sich nun langsam die öffentliche Wahrnehmung. Der jüdische Widerstand, der ausführlich in Kapiteln zu den Aufständen in Warschau, Wilna, Bialystok, Krakau und Minsk gezeigt wird, hatte mit unvorstellbaren Schwierigkeiten zu kämpfen. Neben der Isolierung der Jüdinnen und Juden in den Ghettos, die eine Verständigung untereinander fast unmöglich machte, war der Großteil der übrigen Bevölkerung antisemitisch eingestellt. Verzweifelte Bitten um die Unterstützung und die Lieferung von Waffen wurden abgelehnt, oft mit der Begründung, bewaffnete Aktionen würden nur Repressalien der Deutschen herausfordern. Die polnische Exilregierung in London hatte bereits 1940 erklärt, dass Partisanen und bewaffneter Kampf ausgeschlossen wären, solange, Zitat, das deutsche Volk nicht unter den Belastungen der militärischen Niederlagen vor Hunger und Erschöpfung zusammengebrochen ist und die Truppen beginnen zu desertieren. Zitat Ende. Hilfe war nur von einzelnen Kommunistinnen zu erwarten. Die bewaffneten Untergrundorganisationen in den Ghettos entstanden nicht spontan, sondern wurden von politischen Gruppen initiiert und organisiert. Sie stießen dabei nicht immer auf Zustimmung. Neben den Diskussionen, ob es überhaupt sinnvoll sein könnte, sich zu wehren, gab es Auseinandersetzungen, ob die Aufstände in den Ghettos stattfinden sollten oder ob nur ein Anschluss an die Partisanen in den Wäldern Erfolg verspräche. In vielen Städten, wie etwa in Wilna oder Bialystok, gelang es bis zuletzt nicht, die Ghettobevölkerung von der Richtigkeit des Kampfes zu überzeugen. Trotz alledem entstanden in 40 Ghettos Osteuropas bewaffnete Untergrundorganisationen. In West- und Zentralpolen kämpften 28 jüdische Partisaneneinheiten und in mehr als 13 gemischten Partisanengruppen geflohene Ghettobewohnerinnen. In Ostpolen, Litauen und der westlichen Sowjetunion fochten mehr als 15.000 jüdische Partisanen und Partisaninnen. Im Kapitel »Der Weg in den bewaffneten Widerstand«, der mit der Frage »Was hätte ich denn sonst tun sollen?« überschrieben ist, gibt Ingrid Strobel eine weitere Begründung, warum diese Geschichte bisher so selten und unvollständig beschrieben wurde. Die Gegenfrage, mit der geantwortet wird, nämlich »Was hätte ich denn sonst tun sollen?«, steht gegen die hierzulande vertretenen Sätze »Ich habe nichts gewusst« und »Man konnte doch nichts tun«. Indem nun aber sogar Frauen zur Waffe gegriffen haben, wird, bedingt durch das immanente Bild der schwachen Frau, das eigene Versagen unerträglich. Einen weiteren Grund für das bisherige Nichterforschen von kämpfenden Frauen im Widerstand entwickelt Ingrid Strobel wie folgt. Der auch heute noch vorherrschende heteronormative Dualismus wurde von vielen Feministinnen der zweiten Welle nicht bekämpft, sondern vertrat zu einem Großteil die Annahme, dass Frauen die besseren Menschen seien, mit den positiven Zuschreibungen wie zum Beispiel der Friedfertigkeit, die auch die Gesellschaft gegeben hatte. Ein Motiv der kämpfenden Frauen, die diese auch in den Interviews bestätigten, war aber auch Rache, die vom humanistischen Gesichtspunkt aus als negativ und rückwärtsgewandt bewertet wird. Damit war es auch aus der Sicht der neuen Historikerinnen schwierig, dieses Motiv anzuerkennen. Gesellschaftlich hingegen wurden Frauen bestenfalls als rachsüchtig und damit kleinlich eingeschätzt, während die Rache als eine Leidenschaft, als etwas Großes und damit Männliches gesehen wird. Aus diesem Grund wurde Rache als Motiv des Widerstandes und im Zusammenhang mit dem Widerstand von Frauen noch einmal speziell ausgeklammert. Ingrid Strobel unterstützt mit dieser Argumentation die Überwindung des Dualismus der Geschlechter. Ingrid Strobel, die als feministische Autorin eine Neubeschreibung von Her Story im Gegensatz zu History, also eine neue und gleichberechtigte Darstellung von Geschichte anstrebt, hat ihr Buch »Sag nie, du gehst den letzten Weg« im Gefängnis geschrieben. Eigentlich war es ihr Plan gewesen, für weitere Recherchen nach Israel zu reisen. Dies war ihr nun nicht mehr möglich. Sie wurde mit dem Vorwurf, Mitglied einer terroristischen Vereinigung, den revolutionären Zellen zu sein, verhaftet und später zu 3 Jahren Haft verurteilt. Die Arbeit an diesem Buch hat ihr, wie sie selbst im Vorwort schreibt, geholfen, ihre eigene Situation zu relativieren. Von Ingrid Strobel sind weitere Bücher erschienen, die sich mit Frauen im bewaffneten Widerstand beschäftigen. Genannt sei hier ihr Werk »Die Angst kam erst danach«. Dass auch sie selbst zu allerdings ungewollter Grausamkeit fähig war, verzeiht sie sich nicht. Eine ihrer Genossinnen aus dem Geheimdienst war der Folter nicht entgangen, Fifi. Aus ihren Genitalien kam eine unglaubliche Menge Eiter. Sie haben sie vollständig kaputt gefoltert. Die Frau wurde aus der Todeszelle auf die Krankenstation gebracht und dort gelang es ihr, Fifi zuzuflüstern. Sei vorsichtig, was sie aus dir herausbringen. Fifi reagierte erschrocken. Was hast du gesagt? Sie hatte sie missverstanden. Und dann kam ihre Schwester zu mir, die sie auch verhaftet hatten, und richtete mir von ihr aus. Sag Fifi, dass ich für das sterbe, was sie weiß, und dass ich nichts gesagt habe. Sie ist in der Trauer gestorben und dass ich sie verdächtigt hatte, etwas verraten zu haben. Und dabei hat sie kein einziges Wort gesagt. Nach 8 Jahren wird Fifi begnadigt. Sie mussten uns einfach schubweise entlassen, weil die Gefängnisse so überfüllt waren. Die wussten nicht mehr, was sie mit uns anfangen sollten. Fifi weiß sehr genau, was sie nun mit sich anfangen soll. Sie weiß nur noch nicht wie. Ohne falsche Papiere, ohne Kontakte, ohne Wohnung kann sie nicht in der Illegalität arbeiten. Außerdem hat sie keinen Pfennig Geld. Doch Fifi schafft alles. Sie stellt die Verbindung zur Partei im Untergrund wieder her, schlägt sich eine Zeit lang ohne Papiere durch, bis sie gefälschte bekommt. Sie wohnt mal hier, mal dort und jobbt, wo immer sie Arbeit findet. In den 50er Jahren wird sie zur ersten und einzigen Lastwagenfahrerin Spaniens. 2 Genossen haben zur Tarnung einen Drogeriemarkt eingerichtet und Fifi fährt die Ware aus. Der Krieg war hart, wirklich hart, aber kein Vergleich zu dem, was sie als weibliche Lastwagenfahrer erfährt. Was ich da an Brutalität, an Bestialität, an Demütigung und Beleidigung erlebt habe, das war schlimmer als die ganze Zeit an der Front. Fifi ist keine, die klagt oder gar sich selbst bedauert. Sie sagt auch nicht, worin diese Brutalitäten bestanden. Man kann es nur ahnen. Was sie erzählt, das sind die vergleichsweise harmlosen Erlebnisse, die sie als Anekdoten schildern kann. Obwohl sie bis zu Frankos Tod illegal für die verbotene kommunistische Partei arbeitet, wird Fifi nicht mehr erwischt. Kurz vor dem Ende der Diktatur baut sie sich in der Sierra von Madrid außerhalb eines kleinen Dorfes ein Häuschen. Eigenhändig. Die paar Quadratmeter Grund hat ihr ein Cousin geschenkt. Der fand, Fifi müsse nun endlich einmal zur Ruhe kommen. Fifi arbeitet nun als Busfahrerin. Sie lenkt Linienbusse, die die Dörfer in der Sierra miteinander verbinden und auch nach Madrid fahren. Wieder ist sie die erste und einzige Frau in diesem Beruf. Zur Ruhe kommt sie auch nicht, als der Caudillo endlich stirbt und Spanien schließlich das Ende des Faschismus feiert. Die Partei wird legalisiert, der Kampf, das Untergrundleben sind zu Ende. Doch die Faschisten im Dorf wollen sich mit ihrer Niederlage nicht abfinden. Und das soll ihnen die Rote büßen. Fifi. Eines Tages kam ein 14-jähriger Bengel, der Sohn von einem von denen, und bestellte mir. Ich soll dir sagen, mein Vater kann nicht schlafen, solange du noch am Leben bist. Dann kamen die Erwachsenen. Nacht für Nacht stand eine Horde gröhlender, betrunkener Männer vor Fifis einsamem Haus, sang faschistische Lieder und brüllte Fifi an die Wand, bis sie eines Tages ihre Drohung wahrmachen. Sie schlagen Fifi so lange mit dem Kopf gegen die steinerne Hauswand, bis sie sie für tot halten. Fifi überlebt, und als sie das Krankenhaus verlässt, zeigt sie die Männer an. Sie leidet heute noch immer unter schweren Kopfschmerzen und Sehstörungen. Manchmal wird ihr plötzlich schwarz vor den Augen und dann muss sie aufpassen, wo sie hinfällt. Den Prozess verliert sie in erster Instanz. Sie geht in die zweite und die Männer werden wieder freigesprochen. Ein guter Grund zu feiern. Ein guter Grund, für Fifis Haus zu ziehen, um dort den Sieg zu zelebrieren. Fifi hat damit gerechnet. Sie empfängt die Horde mit ihrem langen Küchenmesser in der Hand und als sie alle vor ihrer Tür versammelt sind, stürzt sie heraus und geht auf die Männer los. Sie sind gerannt wie die Hasen. Leider habe ich keinen von ihnen erwischt. Das ärgert Fifi noch heute. Doch seither hat sie Ruhe. Bis jetzt.